Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ihr gerne gefolgt und habe den Mut, Ihnen das 22. Statement zuzumuten. Wiederholungen sind dabei gewollt, weil sie die Übereinstimmung mit Argumenten, die genannt worden sind, bezeugen. Ich bekenne mich zum Föderalismus, und zwar aus Überzeugung und aus Erfahrung. Für mich ist dabei entscheidend, dass Föderalismus heißt Gewaltenteilung. Und eine Absage an den Zentralismus ist, die Zeiten des Zentralismus waren in der deutschen Geschichte für Deutschland schlechte Zeiten. Und im Übrigen glaube ich, dass nur ein föderales Deutschland europafähig sein wird. Europa muss föderal organisiert werden, aber ein so mit Abstand alle anderen Mitgliedstaaten an Einwohnerschaft überragendes Land muss ebenfalls, wenn es europafähig sein soll, föderal organisiert sein. Das heißt, die Zuständigkeiten müssen geteilt sein und die Verantwortlichkeiten dürfen nicht in gegenseitige Abhängigkeit verwischt werden. Deswegen hoffe ich, dass das Gesamtkonzept der Föderalismusreform zustande kommt und dass es zum Erfolg führt und dass es sich am Grundgesetz orientiert. Das heißt am Artikel 20.1, dass wir nicht Länder des Bundes sind, sondern dass die Länder den Bund gebildet haben. Und an Artikel 79 Absatz 2, der eine Unabänderlichkeitsgarantie für diese Aussage des Grundgesetzes abgibt. Der vorliegende Gesetzentwurf stärkt nach meiner Ansicht den Bundestag, und er stärkt die Länder, Parlamente. Er stärkt den Bundestag, das steht außer Frage. Das ist ja die eigentliche ursprüngliche Initiative, die erreicht werden sollte in der Debatte mit dem Bundesrat. Und er stärkt die Landesparlamente, die seit 50 Jahren einen schleichenden Kompetenzverlust zu erleiden hatten. Nicht die Ministerpräsidenten. Was die Länder an Kompetenz verloren haben, haben sie als Mitwirkende im Bundesrat gewonnen, sondern die Eigenstaatlichkeit der Länder kann nur gewahrt werden, wenn die Länder auch Zuständigkeiten besitzen. Sonst bleibt die Legitimation des Föderalismus eine reine Farce. Das ist für mich der übergeordnete Gesichtspunkt und dafür bin ich auch bereit, in Einzelheiten Schmerzen entgegenzunehmen. Ich habe keine Furcht vor Kleinstaaterei, wie sie Klaus Kinkel vor ein paar Tagen geäußert hat. Ich halte es in diesem Punkt mit Klaus von Donani, der weitgehende Kompetenzen für die Länder verlangt. In keiner Region Europas ist die Entwicklung so ausgewogen wie in Deutschland. Und zwar auch, weil regional verantwortlich gehandelt wird. Und Föderalismus, Revitalisierung des Föderalismus, muss eine bessere Durchblutung in der Bundesrepublik Deutschland erreichen. Und aus diesem Grund kann ich die Nachteile für die kleineren und armen Länder nicht sehen, kann das Argument nicht teilen, zumal klein nicht automatisch schwach und arm nicht automatisch bildungsfeindlich heißt. Da ich dem Bundesrat 33 Jahre angehört habe, habe ich zu viele Veränderungen erlebt. Südwürttemberg-Hohenzollern war ein armes, schwaches, kaum lebensfähiges Land. Heute ist es als Teil von Baden-Württemberg die stärkste Region in der Bundesrepublik. Bayern hat 30 Jahre darauf gepocht, dass es wegen seiner Armut Finanzausgleich braucht und klagt jetzt fröhlich darüber, dass es jetzt Finanzausgleich zahlen muss. Das trifft übrigens genauso auch für die Zukunft der neuen Länder zu. Meine Erfahrung ist, Rheinland-Pfalz war zu der Zeit, wo ich verantwortlich war, schwach und galt damals auch noch als klein. Das hat uns aber nicht gehindert, zwei neue Universitäten zu gründen. Thüringen ist ein neues Land, Thüringen ist ein finanzschwaches Land, Thüringen ist ein kleines Land. Das hat uns aber nicht daran gehindert, die Initiative zur Gründung einer neuen Universität zu ergreifen. Bremen klagt wegen seiner Finanzschwäche und schneidet bei der Exzellenzinitiative als ein hervorragender Wissensstandort ab. PISA belegt, dass es überhaupt nichts mit der Finanzkraft der Länder zu tun hat, wie man abschneidet. Was da so geheimnisvoll als Süddeutsch bezeichnet wurde, heißt auf Deutsch Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Also sowohl wohlhabend und groß wie arm und klein, das hat auf das Ergebnis bei PISA sichtlich keine Auswirkung gehabt. Und auch die Ausgaben des Landes pro Schüler sind nicht mit der Finanzkraft deckungsgleich, die ein Land hat. Für mich ist entscheidend, dass die Reform in ihrem ersten Teil gelingt. Änderungen sollte man, wo sie gewünscht sind, nur ins Auge fassen, wenn dadurch die verfassungsmäßige Mehrheit in Bundestag und Bundesrat insgesamt nicht in Frage gestellt wird. Ich halte noch so berechtigte Änderungswünsche nicht für so dringend, dass man daran die Reform im Ganzen scheitern lassen darf. Ich verstehe, dass man die Finanzreform wünscht. Das ist ein unabdingbarer Teil dieser ganzen Reform. Auf diese Finanzreform wird es selbstverständlich entscheidend ankommen. Nur frage ich mich, wenn wir jetzt diese Reform nicht machen, weil wir die Finanzreform noch nicht gemacht haben, dann werden wir natürlich die Finanzreform nicht machen, weil wir diese Reform noch nicht gemacht haben. Hier gilt einfach als eine Conditio sine qua non, dass an den beiden Teilen der geplanten Reform festgehalten wird. Ich begrüße die Abschaffung jetzt in aller Kürze der Hochschulrahmengesetzkompetenz und verweise darauf, dass der Bund bei aller Verwendung dieser Kompetenz immer sich eine blutige Nase beim Bundesverfassungsgericht geholt hat, weil das nie verfassungskonform war, Junioren-, Professoren-, Studiengebühren. Ich begrüße die Begründung einer neuen konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für Hochschulzugang und Hochschulabschlüsse. Ich halte es für richtig, dass die Gesetzgebungs- und Finanzierungskompetenz des Bundes natürlich im Forschungsbereich beibehalten wird. Wenn das gelingt, halte ich es für richtig, im Hochschulbau den Ländern die alleinige Verantwortung zu überlassen. Natürlich brauchen sie dazu die notwendigen Finanzmittel, das habe ich schon gesagt. Ich bin froh, dass die Mitbeteiligung des Bundes an der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung, der ich von der Einführung an mit Skepsis begegnet bin, wegfallen soll. Das war das Zauberwort einer ganzen bildungspolitischen Diskussionsgeneration und hat nichts bewirkt. PISA hat in 12 Monaten mehr bewirkt als diese Kompetenz des Grundgesetzes in 36 Jahren. Ich sehe im Kooperationsverbot, das ist ja eine sehr umstrittene Sache, im Grunde ein Einmischungsverbot und mache darauf aufmerksam, meine Damen und Herren, in der Vergangenheit haben die Länder, wenn der Bund von diesem Recht Gebrauch machte, immer dadurch bezahlt, dass sie in mindestens doppelter Höhe Aufgaben übertragen bekamen, die nicht in ihre primäre Zuständigkeit fielen. Und wenn man also tatsächlich zu einer generellen Einmischungsverbot kommt, ist das im Sinne des Föderalismus ein Fortschritt. Die uneinheitliche Besoldung der Beamten in Bund und Ländern halte ich für einen Rückschritt, weil ich mich mit Überzeugung für die Einführung der Bundeskompetenz vor Jahrzehnten eingesetzt habe und diese Meinung noch immer teile. Hier ist in der Tat eine Sache vorgeschlagen, die ich nicht für gut halte. Den Artikel 23, der ja die Mitsprache der Länder bei Europa einschränkt, zwar statt soll, wird, setzt, aber auf schulische Bildung und Bildung und Rundfunk beschränkt, halte ich für richtig und mache darauf aufmerksam, das ist kein Novum. Auch im internationalen Bereich haben sich solche Lösungen bewährt. seit vielen Jahrzehnten vertritt die Kulturpolitik beim deutsch-französischen Gipfel ein deutscher Ministerpräsident, der diese Aufgabe für 4 Jahre übernimmt. Und seit Jahrzehnten gibt es eine Rundfunkkommission der Länder, wo immer der gleiche Ministerpräsident, nicht die gleiche Person, aber das gleiche Sitzland den Vorsitz hat. Solche Regelungen sind praktizierbar. Das ist meine letzte Frage, so viel Verfassungstext für diese Regelung notwendig? Die Väter und Mütter des Grundgesetzes sind mit sehr viel weniger Paragraphen und sehr viel weniger Worte ausgekommen. Es wäre ein Segen, wenn man noch einmal überprüfte, ob man nicht eine Menge dort Geregeltes, wenn man es einvernehmlich will, auch gesetzlich regeln kann und das Grundgesetz, das einmal eine klare, knappe Fassung hatte, nicht von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit weiteren, sehr ins Detail gehenden Einzelregelungen belastete. Danke.